Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Steffi Orbach, hallo, guten Tag. Wegen der Wahlen in der Türkei und in Bremen ist eine andere Wahl am Wochenende etwas in den Hintergrund gerutscht, obwohl sie auch eine große Brisanz hat. Im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg, da hat es eine Stichwahl gegeben um das Amt des Landrats. Und sehr knapp hat der Kandidat der SPD gewonnen gegen den der AfD. Brisant daran ist unter anderem, dass CDU und Freie Wähler vorher keine Wahlempfehlung für den SPD-Kandidaten herausgegeben hatten. Dazu findet der frisch gewählte Landrat Frank Steffen ziemlich deutliche Worte.
Es ist sicherlich für die Zukunft wichtig, dass sich alle demokratischen Kräfte darüber bewusst sind, dass man die AfD sehr ernst nehmen muss und dass man sich nicht immer nur auf die SPD verlassen kann, dass die am Ende die Kohlen aus dem Feuer holt.
Also ein Plädoyer für mehr Zusammenhalt gegen die AfD. Über die Landratswahl in Oder-Spree spreche ich gleich mit unserem Landeskorrespondenten. Außerdem, wie viel Hilfe bekommt die italienische Mafia aus NRW und wie gut können Azubis im Handwerk lesen und schreiben? Diese Fragen wollen wir heute versuchen zu beantworten. Schön, dass Sie zuhören. Lange war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg und dann gab es ein knappes Ergebnis. Der SPD-Kandidat Frank Steffen hat die Stichwahl um das Landratsamt mit 52,4% gewonnen. Der Kandidat der AfD, Rainer Galler, hat 47,6% bekommen. 2.800 Wählerstimmen nur weniger. Christoph Richter ist unser Landeskorrespondent in Brandenburg. Herr Richter, sind denn die Menschen im Landkreis Oder-Spree jetzt zufrieden mit ihrer Wahl? Wie waren denn da die Reaktionen?
Naja, ich war ja gestern im östlichen Brandenburg, also im Landkreis Oder-Spree und auch in Grünheide nochmal unterwegs. Also genau dort, wo auch Tesla sein Autowerk gebaut hat. Und man trifft da doch auf sehr unterschiedliche Stimmungen. Die einen sagen jetzt nach der Landratswahl Glück gehabt, dass es kein AfD-Landrat geworden ist.
Ich bin der Meinung, die AfD ist im Grundsatz nicht demokratisch. Und von daher wähle ich nur demokratische Parteien. Und damit war für mich die Alternative der oder der klar.
Das sagt Bernd Jonas. Und doch, es gibt auch Stimmen, die sagen, wir brauchen jetzt einen Politikwechsel. Beide Kandidaten, also AfD und SPD, die seien doch gleich schlecht.
Wenn den Leuten das schlecht geht, dann kommt der Erlöser. Und das sind sie denn, ne? Viele haben so eine Meinung und dann wählen sie das eben.
Und was sich immer wiederholt, sind auch Stimmen, die sagen, die SPD, die Grünen, die CDU, sie seien im Land ein, ich sag's jetzt mal so, wie ich geb's mal so wieder, ein Totalausfall. Sie seien nicht vor Ort und man komme einfach mit ihnen nicht ins Gespräch.
Also das waren die Reaktionen der Bürger. Gucken wir mal in die Politik zwei Tage nach der Landratswahl. Denn ich habe es eben schon erwähnt, CDU und Freie Wähler, die hatten ja keine Wahlempfehlung ausgesprochen für diese Stichwahl. Was der neue Landrat Frank Steffen zumindest ja auch durch die Blume nochmal angemahnt hat, ne?
Naja, klar. Und die CDU gerät jetzt auch unter Druck. Also der Vorwurf lautet ja, die CDU habe sich regelrecht vor einer Wahlempfehlung gedrückt. Und die CDU, das sagte auch nochmal dann SPD-Parteichef Lars Klingbeil, der sich in die Debatte mit eingemischt hat. Man müsse jetzt darauf achten, oder die CDU müsse darauf achten, dass die Brandmauer gegen rechts weiter bestehen. Das habe sie versäumt, weil sie keine Wahlempfehlung ausgesprochen haben. Und CDU-Chef Friedrich Merz, also der Bundeschef, hat sich dann gegenüber dem Sender Welt-TV geäußert und das zurückgewiesen. Und für den Brandenburger CDU-Landesvorsitzenden Jan Redmann, der ja nächstes Jahr bei den Landtagswahlen hier in Brandenburg das Ziel auch hat, sagt er, jemals formuliert, Ministerpräsident zu werden, der Woidke ablösen will, so sein Plan, ist das jetzt eine Bewährungsprobe. Aber er kritisiert auch die SPD, also damit auch seinen eigenen Koalitionspartner im Land.
Das ist eine Taktik, die da vom Willy Brandt-Haus ausgegeben wird. Die halte ich für sehr gefährlich. Ist eine Ablenkungsdebatte und ich mache mir hier erhebliche Sorgen, weil wir nämlich nicht dahin kommen, das sehr dramatische Wahlergebnis ausreichend seriös auszuwerten. Wir haben hier ein Wahlergebnis, das selbst wenn man die Wahlbeteiligung bereinigt, im Falle einer Landtagswahl beispielsweise zu einem AfD-Ergebnis von über 30% käme.
Naja, und einen Schritt weiter sind dann noch die Freien Wähler gegangen. Dort hieß es unmissverständlich, den SPD-Kandidaten, der sei unwählbar wegen eines Immobilienskandals. Obwohl die Ermittlungen ja durch die Staatsanwaltschaft ja längst eingestellt wurden, beharrten die Freien Wähler auf ihrem Standpunkt, dass die SPD unwählbar sei. Und sie habe damit einen AfD-Landrat billigend in Kauf genommen. Das hat zumindest danach noch die SPD kritisiert.
Gucken wir mal aufs Inhaltliche. Wir haben eben eine Bürgerin gehört, die die AfD als Erlösung bezeichnet hat. Welche Themen waren das denn, die dafür gesorgt haben, dass das Rennen so knapp ausgegangen ist?
Das waren letztlich zwei Themen, ein landes- und ein bundespolitisches Thema. Das wurde an den Wahlständen doch deutlich. Im Landkreis Oder Spree, das habe ich schon gesagt, hat ja Tesla sein Autowerk gebaut, also die größte Industrieansiedlung im Osten. Aber Tesla sorgt eben bei den Anwohnern für Unruhe. Ein Thema ist der hohe Wasserbedarf. Und weil es wenig Wasser gibt, bekommen jetzt neu zugezogene in der Region Wasser nur noch rationiert. Bundesweit ist das ein einmaliger Vorgang. Aber für Unmut sorgt auch der Verkehr, der zugenommen hat, die stark angestiegenen Wohnpreise. Das alles schafft Unruhe. Und die Menschen haben das Gefühl, dass ihre Sorgen bei der Landesregierung nicht ernst genommen werden. Mit dem Stimmzettel hat man dann, mein Eindruck, damit auch gegen den Umgang der Landesregierung abgestimmt. Und ein anderes Thema sind natürlich die Heizungspläne der Ampel in Berlin, die insbesondere die Ostdeutschen betreffen, da sie ja nach der Wiedervereinigung ihre Häuser saniert haben, also vor gut 30 Jahren. Deren Heizung müssen nun im großen Stil demnächst erneuert werden. Viele haben jetzt Sorgen, dass sich das einfach nicht leisten können und deswegen ihr schwer arbeitender kleiner Wohlstand könnte jetzt verloren gehen. Und darüber haben sie dann auch am Ende abgestimmt.
In Oder Spree in Brandenburg, da hat die SPD das Landratsamt gewonnen, knapp vor der AfD. Christoph Richter war das mit Infos dazu. Vielen Dank. Pistazie oder Schokolade, Becher oder Hörnchen? Das sind so normalerweise die wichtigen Fragen, wenn man vor einer Eisdiele steht. In Siegen in Nordrhein-Westfalen allerdings, da haben sich Anfang des Monats viele was anderes gefragt, nämlich was ist denn hier jetzt überhaupt los? Statt süßem Eis in der Theke ein LKA-Siegel an der Tür und die bittere Erkenntnis, dass man ohne es zu wissen und zu wollen die Mafia unterstützt haben könnte. Felicitas Böselager berichtet.
Auf dem Tresen der Eisdiele Alteatro in Siegen stapeln sich noch die Eisbecher. Kekse liegen bereit, sowie eine Packung Haarmilch. Durch die großen Fenster der Glasfassade sieht es so aus, als könne hier jeden Moment wieder geöffnet werden. Wäre die Tür nicht mit einem Siegel des Landeskriminalamtes versehen.
Es ist nett, natürlich durch das Apollo-Theater, durch die Sparkasse und man ist ja auch nah an der Innenstadt und an dem schönen Siegufer. Also es ist schon etwas Besonderes hier, diese Atmosphäre.
Sagt ein älterer Mann, der kurz vor der Eisdiele stehen geblieben ist. Im Sommer hat er hier häufiger mit seinen Enkeln Eis gegessen. Vor der Eisdiele steht ein dicker, hoher Baum mit Bänken und Geräten, an denen Kinder spielen können. Ein Springbrunnen plätschert in der Nähe. Dass die Eisdiele offenbar von der italienischen Mafia 'Ndrangheta betrieben wurde, habe er nicht geahnt. Ein anderer Mann, der unter dem Baum gerade seine Mittagspause macht, stimmt ihm zu.
Also ist wirklich phänomenal gewesen, wo sie dahinter sagten, hier wäre eine Mafia drin. Und das im kleinen Siegen. Also jeder anderen Großstadt hätte man sich das vorstellen können, aber in Siegen nicht.
Aber die 'Ndrangheta ist in ganz Nordrhein-Westfalen verbreitet, nicht nur in Siegen, sagt Achim Schmitz, der Abteilungsleiter für organisierte Kriminalität beim Landeskriminalamt.
Das hat natürlich eine ganz, ganz lange Geschichte. Also insbesondere mal, italienische kriminelle Vereinigungen, um jetzt andere nicht völlig außer Acht zu lassen in dem Kontext, starten eigentlich in den 50er, 60er Jahren mit der Gastarbeiterwelle. Und das ist auch ein Grund, warum die 'Ndrangheta in NRW so stark ist, weil eben tatsächlich zur damaligen Zeit viele Leute aus dieser Region Italiens zu uns gekommen sind und insoweit ein natürlicher Aufwuchs auch leider Gottes eben dieses kriminellen Teils der ansonsten der völlig unbescholtenen und von mir ausgesprochen geliebten italienischen Community in Nordrhein-Westfalen sich niedergelassen hat.
Außerdem sei Nordrhein-Westfalen ein guter Standort für Geschäfte der Mafia.
Wir sind ein 18 Millionen Einwohnerland. Wir haben eine extrem starke Wirtschaft. Wir haben eine gut ausgebaute Infrastruktur. Wir haben viele Bildungsmöglichkeiten. Wir haben ein großes Publikum für genau das, was italienische OK hier in den vergangenen Jahren getan hat.
OK ist die Abkürzung für organisierte Kriminalität.
Man ist hier ein Stück weit anonym, man kann hier untertauchen. Also wir sind quasi die ideale Basis, um hier, wenn man jetzt nur aus der kriminellen Brille betrachtet, wenn man hier untertauchen will, wenn man hier was lernen will, wenn man hier eine Pizzeria betreiben will, um Geldwäsche durchzuführen oder eine Eisdiele oder was auch immer.
Eines der Hauptgeschäftsfelder der Mafia ist der Drogenhandel. Auch da ist das Grenzland NRW für sie interessant. Sie agiert aber verdeckter als in Italien und ist nur selten in den Schlagzeilen. Trotzdem solle man die Gefahr, die von ihr ausgeht, nicht unterschätzen, sagt Sandro Mattioli vom Verein Mafia Nein Danke.
Wir haben in Deutschland eine sehr hohe strukturelle Bedrohungslage. Das bedeutet, dass Unternehmen, die mit Mafiageldern arbeiten können, seien es nun mafianahe Unternehmen oder mafiaeigene Unternehmen oder seien es auch deutsche Unternehmen, die mit Geldern von italienischen Freunden arbeiten, dass die den Wettbewerb massiv verzerren können. Und das ist etwas, was sehr unauffällig passiert, was man gezielt beobachten muss und dann auch feststellen kann.
Auf lange Sicht könnten diese Aktivitäten aber eine Wirtschaft wie in Deutschland aus dem Lot bringen, warnt der Mafia-Experte. Die große Razzia gegen die 'Ndrangheta vor knapp 2 Wochen sei deshalb ein gutes Zeichen gewesen. Aber sowohl Achim Schmitz als auch Sandro Mattioli betonen, dass der Kampf gegen die 'Ndrangheta damit noch lange nicht gewonnen ist. Sandro Mattioli fordert, dass der Fahndungsdruck aufrechterhalten werden muss, zumal er in Deutschland unterschiedlich stark ausgeprägt sei.
Das hat zum einen damit zu tun, dass in manchen Bundesländern schon gute Vorkenntnisse vorhanden sind und auch, weil man dort schon lange um die Präsenzen von 'Ndrangheta-Clans weiß. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es nicht unbedingt ein Grund dafür ist, dass der Ermittlungsdruck dann und der Fahndungsdruck sehr hoch ist und der Ermittlungseifer, sondern zum Teil gibt es auch Bundesländer mit relativ hohen Kontaminationen wie Baden-Württemberg und Bayern, wo man dem Phänomen der massiven Präsenz von Mafia-Clans nicht mit dem nötigen Nachdruck entgegensteht.
Das sei in NRW aber anders, lobt Mattioli. Auch, dass es gelungen ist, Eisdielen wie in Siegen zu schließen, sei ein guter Schritt. Hier hat die Polizei mit den örtlichen Ordnungsämtern zusammengearbeitet und konnte dem Betreiber dann wegen Unzuverlässigkeit die Lizenz entziehen. Auch wenn die Eisdiele an sich keine kriminellen Geschäfte gemacht hat, dann diente sie, so die Vermutung, doch zur Geldwäsche. In Siegen ist die Aufregung um die Eisdiele noch nicht ganz abgeflaut. Dass sie nun geschlossen ist, bedauern einige. Ein großes Drama sei es aber nicht, findet diese Frau, die mit ihren Freundinnen durch die Einkaufsstraße spaziert.
Es gibt auch noch andere Eisdielen. Also ist jetzt nicht so, dass ich denke, wo kannst du jetzt hingehen? Nein.
Na, zum Glück. Auch in NRW kämpfen die Behörden gegen die italienische Mafia. Ein Beitrag von Felicitas Böselager war das. Wichtigste Ziele in der Grundschule: lesen und schreiben lernen. Aber in Deutschland kann jedes vierte Kind in der 4. Klasse nicht richtig lesen. Das ist das Ergebnis der IGLU-Studie. Und weil diese Zahlen so hoch sind, gucken wir vom Deutschlandfunk da heute besonders drauf mal. Denn das zieht sich ja durchs ganze Leben. Wer als Viertklässler nicht gut lesen kann, der lernt es wahrscheinlich auch später nicht mehr. Unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, Silke Hasselmann, hat sich die Berufsschulen mal vorgeknöpft und sich auf den Weg gemacht in den Landkreis Mecklenburgischer Seenplatte ins kreiseigene regionale berufliche Bildungszentrum, kurz RBB Müritz.
Was ist bei der Übung das Ziel?
Ja, Zinkenverbindung üben, ne? Fragst du mal die anderen, ich bin ganz neu.
Reihum wird gesägt in dieser Unterrichtsstunde der Fachgruppe Holz, erstes Ausbildungsjahr Lernfeld 2. Leon setzt jetzt die Säge schräg an die Oberkante eines festgeschraubten Kiefernblocks und schneidet 2 Zentimeter lange Zinken heraus. Wenn er sauber arbeitet, werden auf diese Weise die Seitenbretter für ein Frühstückstablett entstehen, deren Enden über Eck ineinandergreifen sollen.
Ich möchte gerne mal richtigen Tischler machen. Und ich habe vor, eigentlich tatsächlich auch irgendwann noch meine Selbstständigkeit anzumelden. Weil hier zu Hause habe ich auch alles, Sägewerk, eigenen Wald. Und also ich möchte mich gerne mal groß aufstellen.
Der Praxisraum ist gefüllt mit knapp 30 angehenden Tischlern, Holzmechanikern und Fachpraktikern. An den Wänden Zeichnungen, Formeln, wenig fließender Text. Hier muss niemand zusammenhängende Texte lesen, verstehen oder gar korrekt aufschreiben.
Also bei vielen mit Deutsch hat das tatsächlich gar nichts zu tun. Wichtig ist halt nur, dass man zeichnen kann im Grunde, weil wenn man jetzt, sag ich mal, an seinen Werkstücken bei ist in der Firma. Und man muss das halt auch alles immer vernünftig anzeichnen. So wie zum Beispiel das Tischlerdreieck. Das fässt an sich das Bauteil nachher zusammen. Und wenn man jetzt, sag ich mal, krank wird oder so, dass das dann halt auch ein Arbeitskollege dann weitermachen kann. Dann ist das mehr ausschlaggebend auf jeden Fall.
Tischlermeister Thomas Lehmann ist seit 5 Jahren am regionalen beruflichen Bildungszentrum Müritz beschäftigt. Er bestätigt die Klage vieler Betriebe, Kammern und auch Verwaltungen, dass die Jugendlichen die deutschen Schulen im Durchschnitt mit immer geringeren Lese-, Schreib- und auch Mathematikfertigkeiten verlassen und dann...
Sehe ich da für die Berufsausbildung keinen sehr großen Unterschied. Ich würde sagen, wir schwimmen schon sehr lange auf einem sehr tiefen Niveau, was das angeht.
Doch heutzutage müsse niemand vor schriftlich formulierten Aufgaben, Anleitungen und Konstruktionsbeschreibungen kapitulieren, ergänzt Thomas Lehmann. Auch in der Holztechnik werde längst computergestützt gearbeitet, also mit sogenannten CAD-Programmen.
Die helfen den Schülern natürlich bei der Vorstellung dessen, wie die Konstruktionen aufgebaut sind, wie man in gewisser Weise Bauteile zusammensetzt, durch eine kontrollierte Visualisierung im dreidimensionalen Raum. Und alle Informationen, die wir dort haben wollen, gibt es quasi auf Knopfdruck. Und es ist auch so, sehr leistungsschwache Schüler finden sich mit diesen computergestützten Sachen sehr gut zurecht.
28 verschiedene Bildungsgänge bietet das regionale Berufsschulzentrum Müritz, von Medientechnik über Wirtschaft und Verwaltung bis Nahrungsmitteltechnik und Gesundheit Pflege. 1500 junge Frauen und Männer machen davon zurzeit Gebrauch, jeder 10. kommt aus dem Ausland. Längst nicht jeder hier könne gut lesen, gar schreiben. Doch Ausbildungsbetriebe geben heutzutage auch jungen Leuten mit einer attestierten Leserechtschreibschwäche, mit sonstigem schulischen Förderbedarf bis hin zu Schulabbrechern eine Chance. Das RBB Müritz habe sich mit seinem Unterrichtskonzept längst darauf eingestellt, die Jugendlichen von unterschiedlichen Bahnhöfen abzuholen, wie es Schulleiterin Birgit Köpnick ausdrückt.
Da sind Themen eher wichtig, wie zum Beispiel, die wir gerade so als Modul erarbeiten, meine erste Wohnung. Und da integrieren wir Mathematik, da integrieren wir Deutsch, da integrieren wir Sozialkunde, weil wir sagen, der muss eine Annonce lesen können. Der muss vielleicht dann auch jemanden schreiben, dass er Interesse hat. Der muss, wenn er diese Wohnung bekommt, die Quadratmeter der Wohnung ausrichten, muss danach die Farbe kaufen, muss sich einen Kostenplan machen, hat also ein eigenes Budget, was er berechnen muss. Die Strategie dahinter ist ja, den Schüler einfach nicht nur auswendig lernen zu lassen, sondern ihn in die Handlung zu bringen. Und das ist der Ansatz in unserer Schule.
Auch dafür hat das Bildungszentrum in Waren den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis 2022 erhalten.
Es geht beides, ne? Wenn Sie mal beide Blätter hier vergleichen.
Weil das hat mich nämlich ein bisschen verwirrt.
Übrigens, es gäbe auch an der Berufsschule weiterhin Deutschunterricht, praxisorientiert, erklärt der stellvertretende Schulleiter Oliver Kracht, während er vor einer Klasse mit rund 15 angehenden Kaufleuten für Tourismus und Freizeit steht.
Also für jeden Beruf dann entsprechend angepasst, was dann die Inhalte angeht. Aber grundsätzlich achtet dann natürlich der Deutschlehrer und auch die anderen Lehrer schon auf die Rechtschreibung und Grammatik.
Das allgemein gesunkene Lese-, Schreib- und Verständnisniveau bei den Grundschulkindern schlage mittlerweile auch in den Berufsschulen durch, berichtet Oliver Kracht. Die Lehrkräfte gäben sich deshalb mehr Mühe, Aufgabenstellungen verständlicher zu formulieren.
Die Anforderungen senken wir aber schon deswegen nicht, weil man kann jetzt nicht sagen, weil vielleicht in den regionalen Schulen irgendeiner Probleme hatte, senken wir jetzt hier die Anforderungen und nachher auf dem Arbeitsmarkt setzen sich dann eventuelle Defizite fort. Also wir versuchen sie dann schon aufzuholen hier bei uns.
Jeder 4. Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen und diese Zahlen sind schon seit einer ganzen Weile sehr schlecht. Deshalb schlägt sich das auch schon an den Berufsschulen durch. Silke Hasselmann war das für uns aus Mecklenburg-Vorpommern und das Bildungsministerium dort hat auf die neue IGLU-Studie schon reagiert. Ab dem Schuljahr 2024/25 soll an den Grundschulen verpflichtendes Lesen eingeführt werden, an mehreren Tagen pro Woche. Ich bin Steffi Orbach. Schönen Nachmittag.